Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Alexander Moritz. Guten Tag. Bundesverkehrsminister Scheuer möchte, dass bald mehr Elektro-Tretroller durch die Städte flitzen. Doch die Länder treten auf die Bremse. Und wie geht es weiter für die SPD in Ostdeutschland? Morgen treffen sich Parteigrößen in Erfurt, um ein neues Programm für den Osten vorzustellen. Welche Erwartungen daran die Parteibasis hat, dazu gleich ein Bericht aus Sachsen. Sie sind schnell, sie sind leise, sie sind umweltfreundlich. E-Scooter sollen noch mehr Menschen dazu bewegen, auf das Auto zu verzichten. In anderen Ländern Europas gibt es die elektrischen Tretroller schon. Am Mittwoch hat die Bundesregierung beschlossen, E-Roller auch in Deutschland zuzulassen. Bis zu 20 Stundenkilometer schnell sollen sie auf deutschen Straßen unterwegs sein. Langsamere Roller sollen auch auf Gehwegen fahren dürfen. Doch es gibt noch Klärungsbedarf. Manche Bundesländer haben Sicherheitsbedenken. Immerhin, wie es sich auf den Tretrollern fährt, konnten die Verkehrsminister am Rande ihres Treffens in Saarbrücken schon ausprobieren. Unsere Landeskorrespondentin Tonja Koch war dabei.
Ein schwedisches Start-up hat die Gunst der Stunde genutzt. Die Firma Voi Technology präsentiert ihre elektrisch betriebenen Tretroller auf holprigem Kopfsteinpflaster am Saarbrücker Schloss. Voi-Vertreter Klaus Unterkircher möchte die Länderverkehrsminister dazu bewegen, die Gefährte zu testen. Aber das Wetter spielt nicht mit. Und so traut sich nur die saarländische Verkehrsministerin Anke Rehlinger.
Anke Rehlinger? So, das sind die guten Dinge.
Genau, das sind die guten Dinge. Die Ministerin zieht einen Helm auf und fährt los. Schnell wird klar, für sie ist der nur 6 Stundenkilometer schnelle Tretroller keine Herausforderung. So. Firmenvertreter Unterkircher reagiert sofort.
Ich hole mal schnell.
Okay. Die schnellere Variante ist immerhin mit 20 Kilometern pro Stunde unterwegs. Die Ministerin hat sichtlich Freude. Sie zählt zu den Befürwortern dieser neuen Form der Mobilität.
Ich bin dafür, dass Deutschland auf den Roller aufsteigt, dass wir die Chancen, die darin stecken, auch nutzen.
Auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wünscht sich eine schnelle Zulassung für Tretroller mit elektrischer Unterstützung. Bis zum Sommer sollen diese je nach Ausstattung über Radwege, Gehwege und in Ausnahmefällen auch auf Straßen fahren dürfen. In anderen europäischen Ländern sind Fahrzeuge mit Lenk- und Haltestange, wie sie korrekt heißen, längst am Start. Es sei daher an der Zeit, dass Deutschland nachziehe, sagt Scheuer, denn E-Scooter seien für neue Formen der Mobilität unabdingbar.
Vor allem für die urbane Mobilität denkt man an die Verbindung von der Haustür zur Bushaltestelle oder vom S-Bahn-Bahnhof hin zum Arbeitsplatz.
Doch die elektrischen Tretroller können ihren Vorteil wohl nur dann so richtig ausspielen, wenn sie in Bus, Bahn und Zug mitgenommen werden dürfen. Das aber ist längst nicht überall der Fall, denn sie verfügen über einen Motor und das wirft versicherungsrechtliche Probleme auf. Trotzdem will sich der Verband der Verkehrsunternehmen um eine einheitliche Regelung bemühen, damit kein Flickenteppich entsteht, wenn die Elektroroller nur in ausgewählten Verkehrsmitteln mitgeführt werden dürfen. Doch selbst wenn eine solche einheitliche Regelung gefunden wird, bedeutet das nicht, dass ein Anrecht auf Mitnahme gewährleistet sei, erläutert Lars Wagner vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen.
Nur die Verkehrsunternehmen vor Ort oder die Verkehrsverbünde kennen ja ihr Bedienungsgebiet und ihre entsprechenden Verkehrszeiten und das Aufkommen gut genug, um dann zum Beispiel auch einschätzen zu können, wann kann so ein Gerät mitgenommen werden und wann ist es gegebenenfalls auch mal ausgeschlossen, dass es mitgenommen wird, wenn zum Beispiel in Stoßzeiten Busse und Bahnen zu voll sind etc.
Auch die Gewerkschaft der Polizei äußert Bedenken. Der zur Verfügung stehende Verkehrsraum werde noch knapper, das ohnehin schwierige Nebeneinander von Autos, Bussen, Fahrrädern und Fußgängern noch schwieriger. Diese Sorge treibt auch den ADFC, den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, um. Thomas Fleschner, Sprecher des ADFC Saarland.
Problematisch an der ganzen Geschichte ist eben, dass die Radwege oft schon nicht ausreichend breit sind, oft in einem baulich schlechten Zustand sind. Und wenn dann jetzt noch ganz andere Verkehrsmittel da drauf kommen, dann wird die Situation dort nicht besser.
Letztendlich beurteilen auch die Länder die Situation unterschiedlich. Für den Bremer Verkehrssenator Joachim Lohse zum Beispiel müssen Gehwege für Elektroroller tabu bleiben.
Sie haben auf Gehwegen nichts zu suchen. Zumindest nicht auf den Gehwegen, die wir in vielen Teilen Deutschlands in den Städten haben. Dort sind Senioren unterwegs, dort sind Kinder unterwegs, dort sind Menschen mit Rollatoren, Menschen mit Behinderung unterwegs. Und da solche Gefährte mit 12 Stundenkilometern lang sausen zu lassen, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ein Teil der Länder, die im Bundesrat den Plänen von Verkehrsminister Scheuer zur Einführung von Elektrorollern zustimmen müssen, wünschen sich gründlichere Untersuchungen zu den möglichen Risiken. Eine Zulassung dürfe deshalb nicht übers Knie gebrochen werden. Eile sei, anders als von Verkehrsminister Scheuer angemahnt, nicht geboten.
Über die Zulassung für E-Scooter soll der Bundesrat voraussichtlich Mitte Mai entscheiden. Aus Saarbrücken war das Tonja Koch. Steht es um die Demokratie in Deutschland? Und wieso wenden sich viele Menschen Parteien zu, deren demokratische Verwurzelung zumindest fragwürdig scheint? Das sollte eine Forschungsgruppe der Berliner Alice-Salomon-Hochschule herausfinden, und zwar dort, wo die Demokratie mit am meisten in Frage steht, im Berliner Plattenbauviertel Marzahn-Hellersdorf. Außenstehenden vor allem bekannt wegen vielfältiger sozialer Probleme, Rechtsextremismus und Armut. Rund 360 Bewohnerinnen und Bewohner des Bezirks haben die Forscher befragt. Die Antworten könnten auch für den Rest Deutschlands Bedeutung haben, berichtet Benjamin Dirks.
Ich habe nichts gegen Ausländer, klar, aber ich finde es fies, dass wir halt ein bisschen zurückstehen, dass die viel mehr kriegen wie wir.
Das sagt eine Verkäuferin aus Berlin-Hellersdorf. Sie wohne neben einer Flüchtlingsunterkunft, berichtet sie. Mit den Bewohnern hat sie nach eigenem Bekunden keine Probleme. Ein aus der Türkei stammender Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hat seine Hellersdorfer Nachbarn als nicht sehr offen erlebt.
Schreien, Scheißen, Kanake, Ausländer, das ist wirklich schlimm hier. Ich wohne ja schon seit 22 Jahren in Berlin, also so schlimm habe ich noch nie erlebt.
Wie ist es um die Demokratie in Deutschland bestellt? Das fragten sich Forscherinnen und Forscher der Alice-Salomon-Hochschule. Demokratieferne Einstellungen in einer Kommune sollte die Studie untersuchen. Die Wissenschaftler wählten das Studienfeld mit Bedacht. Marzahn-Hellersdorf, der Ost-Berliner Bezirk, war einst Heimat für DDR-Kader. Heute fährt die AfD dort mehr Stimmen ein als irgendwo sonst in Berlin. Religiöse oder ausländische Minderheiten lebten kaum hier, sagt Andrea Metzner, die Studie mit erstellt hat. Das halte die Befragten aber nicht davon ab, ihnen feindlich gegenüberzustehen.
Wir haben nach Ablehnung von Geflüchteten gefragt, wo es sehr viel Ablehnung gibt, verglichen mit anderen Studien gegenüber Muslimen. Auch da, verglichen mit anderen Studien, ist die Ablehnung sehr hoch.
58,5% der Befragten fänden, dass es in Deutschland zu viele Muslime gibt. Knapp 48% sehen ihre gewohnte Lebensweise durch Flüchtlinge bedroht, sagt Metzner. Deutlich mehr als die Hälfte glaubt, dass jene zu viele Sozialleistungen erhalten. Ein ehemaliger DDR-Diplomat in einer Hellersdorfer Einkaufsstraße beteuert, dass er nichts gegen Vielfalt habe. Die habe er auch im Auslandseinsatz erlebt.
Ich kann nur nicht verstehen, dass Leute, die nichts in den sozialen Kassenapparat eingezahlt haben, dann dennoch besser abgestellt werden als Leute, die das getan haben.
Dieses Empfinden trägt dazu bei, dass die Zweifel an der Demokratie insgesamt wachsen. Sie werde zwar nicht grundsätzlich abgelehnt, wohl aber die Art, wie sie heute ausgeübt werde, sagt Andrea Metzner.
Da haben wir nur ein gutes Drittel, die da wirklich zufrieden, voll zufrieden, eher zufrieden sind. Das heißt nicht, dass die alle gegen Demokratie sind. Sie sind nur mit der aktuellen Umsetzung nicht so zufrieden.
Rund die Hälfte der Befragten gehört zu denen, die nicht zufrieden sind. Eine Grundschullehrerin aus dem Bezirk kritisiert, dass einfache Menschen kein Gehör fänden bei der Politik.
Ich glaube, die Bürgernähe ist der Politik verloren gegangen. Die sitzen da in ihrem Wolkenkuckucksheim und machen ihr Ding, aber was den Bürger auf der Straße bewegt, ich glaube, das wissen sie zu wenig.
Diese Entfremdung von Politik und Institutionen sei der Grund für viele Probleme in Marzahn-Hellersdorf, vermutet Heinz Stapp-Finet, Professor für Sozialpolitik, der das Projekt geleitet hat.
Deswegen kann und muss die Förderung von zivilem und politischem Engagement bei den Menschen selber ansetzen und muss eben aus der Zivilgesellschaft heraus erfolgen.
Die Forschungsgruppe der Alice-Salomon-Hochschule will deshalb ein weiteres Projekt angehen. Es soll Foren geben, auf denen Bürger sich aussprechen können. Die Politik soll hören, wo der Schuh drückt, und reagieren. Die meisten Menschen hätten nämlich zugestimmt, dass auch in Konfliktsituationen Argumente zählten und dass man andere Meinungen akzeptieren müsse. Alle Menschen sollten die Möglichkeit haben, sich politisch zu beteiligen. Die Wissenschaftler sehen deshalb eine gute Basis für ein inklusives Gemeinwesen. Die Ablehnung der Politik und die Feindschaft gegenüber Fremden habe auch damit zu tun, dass viele ehemalige DDR-Bürger das Gefühl hätten, dass ihre Biografie nicht mehr viel wert gewesen sei nach der Wende.
Das, denke ich, ist hier besonders stark ausgeprägt und führt eben auch mit dazu, dass die Menschen dann sich auch von dem politischen System nicht so viel erwarten.
Und hier in Marzahn-Hellersdorf habe sich manch politischer Konflikt früher offenbart als anderswo im Land, sagt der ehemalige Bezirksbürgermeister Stefan Kummers. Im Bezirk sei schon lautstark und unter Beteiligung von gewaltbereiten Neonazis gegen Flüchtlingsunterkünfte gewettert worden, als es im Rest der Republik noch relativ ruhig war.
Also ich glaube, das ist tatsächlich so, dass man sagen kann, was in Marzahn-Hellersdorf passiert, passiert mit einer zeitlichen Verzögerung von vielleicht 2 bis 3 Jahren dann auch an anderen Orten in der Bundesrepublik. Ja, so kann man das, vermute ich, einschätzen.
Auch deshalb könne es gut sein, hinzuhören, was die Menschen in Marzahn-Hellersdorf zu sagen haben.
Ein Bericht von Benjamin Dirks. Genauer hinhören, mehr Dialog wagen, das hat sich auch die SPD auf die Fahnen geschrieben. Morgen treffen sich die Ostlandesverbände, um über eine neue Strategie zu beraten. Für eine Region, in der die SPD nur noch eine Partei unter vielen ist. Mehr dazu gleich. Die SPD kämpft um ihre politische Zukunft, besonders in Ostdeutschland. Hier kam die Partei bei den Bundestagswahlen vor 1,5 Jahren auf nicht mal mehr 14%. Seitdem grübeln die Sozialdemokraten, wie sie wieder einen Fuß auf den Boden bekommen. Auch morgen in Erfurt beim groß angekündigten SPD-Ostkonvent. Dabei treffen sich Genossinnen und Genossen aus den ostdeutschen Ländern mit Parteispitzen aus dem Bund. Gemeinsam wollen sie ein Programm für den Osten beschließen. Forderungen unter anderem nach einer Grundrente, weiteren Finanzhilfen für strukturschwache Regionen im Osten und mehr Bürgerbeteiligung. Auch ein Zentrum zur Aufarbeitung der Nachwendezeit will die SPD einrichten. Ein Aufbruchssignal soll das sein vor der Europa- und den Landtagswahlen, die im Herbst in Thüringen, Brandenburg und Sachsen anstehen. Dort an der Parteibasis sind die Erwartungen hoch, berichtet Deutschlandfunk-Landeskorrespondent Bastian Brandau.
So, dann können wir auch beginnen.
Arbeitsstimmung bei der Sitzung des Dresdner SPD-Teams für die Europawahl.
Wir sollten erstmal klären, welche Punkte wir heute entscheiden müssen.
Am 26. Mai wählen die Menschen in Sachsen. Neue Kommunalparlamente gleichzeitig mit den Europawahlen. In Dresden wird dann das Gesicht von Matthias Ecke auf Plakaten zu sehen sein. Der 35-Jährige bewirbt sich erstmals um einen Sitz im Europaparlament. Zur sächsischen SPD sei er gekommen, als es vor 15 Jahren um Studiengebühren ging, erzählt Ecke. Auch er wird am Wochenende zum Ostkonvent der SPD nach Erfurt fahren.
Vor allen Dingen erwarte ich auch, dass die ganze Parteispitze da mal dem Osten zuhört und die Dinge nachvollzieht, die wir hier länger diskutieren. Weil das Bemerkenswerte ist ja, dass sich was verändert, gerade in der SPD, und dass vieles von dem auch aus dem Osten kommt.
Als Beispiel nennt Ecke die Dialogformate, die die SPD jetzt auch im Bund ausprobiere. So wie es der sächsische SPD-Chef Martin Dulich mit seiner Küchentischtour seit Jahren mache. Auch die von der sächsischen Integrationsministerin Köpping angeregte Diskussion um die Zeit nach 1990 komme im Westen an.
Wir merken zusehends, dass die Debatte, die auch Petra Köpping angestoßen hat, über die Nachwendeungerechtigkeiten auch in vielen Teilen der West-SPD ja mal die Augen öffnet. Dann noch die Leute in Nordrhein-Westfalen oder in Baden-Württemberg oder in Schleswig-Holstein mal sagen, ja Mensch, so haben wir das noch gar nicht gesehen.
Wahrgenommen werden und auch auf Bundesebene etwas bewirken. Das fällt der sächsischen SPD allein aufgrund ihrer geringen Mitgliederzahl oft schwer. Die sei in letzter Zeit allerdings gestiegen, erklärt Generalsekretär Henning Hohmann bei einem Rundgang durch seine Heimatstadt Döbeln in Mittelsachsen. Der Ostkonvent der SPD, aus seiner Sicht ein Meilenstein.
Aber auch nur ein Meilenstein auf einem weiteren Weg, weil ich glaube, ein neuer selbstbewusstes Ostdeutschland muss sich auf allen politischen Ebenen erst noch wirklich auch durchsetzen. Und das bedeutet, dass wir innerhalb der SPD natürlich wollen, dass die Ergebnisse des Ostkonvents am Ende auch auf Bundesparteitagen zur Beschlusslage der SPD werden. Und wir wollen natürlich auch im Bundestag, in der Bundesregierung diese Sachen in praktische Politik umsetzen.
Was sich in der Großen Koalition in Berlin durchaus als schwierig erweist. Etwa beim Thema Grundrente, das für Hohmann ein entscheidendes ist.
Das, was ich heute sehe, ist, dass wir einige gute Sachen umsetzen, aber vieles davon im Gedächtnis der Menschen nicht ankommt. Und ich glaube, das ist so ein typisches GroKo-Problem einfach. Und deshalb muss es für die SPD darum gehen, über die Große Koalition auch konzeptionell hinauszudenken.
Auch in Sachsen regiert die SPD mit der CDU. Doch von Großer Koalition kann man hier nicht sprechen. Nur 12,4% holten die Sozialdemokraten vor 5 Jahren.
Die SPD hat in den 90er Jahren in Sachsen schwere strategische Fehler gemacht. Deshalb sind wir heute eine kleinere Partei als in anderen Ländern. Es ist schlichtweg nicht fair, uns mit Mecklenburg-Vorpommern oder mit Nordrhein-Westfalen oder Hessen zu vergleichen. Wir haben bei den beiden letzten Landtagswahlen zugelegt. Und wir haben bei dieser Wahl die Chance, das dritte Mal in Folge als SPD dazu zu gewinnen.
Landtagswahl ist im September. Von einer Mehrheit ist die aktuelle Koalition in Umfragen weit entfernt. Weil die AfD bei über 20% landen dürfte, bräuchten SPD und CDU einen dritten oder gar vierten Partner. Solange die CDU nicht ein Tabu bricht und mit der AfD koaliert. Als die bei den Bundestagswahlen 2017 in Sachsen vor der CDU stärkste Partei wurde, hat das auch bei den Sozialdemokraten für neue Parteieintritte gesorgt.
Hallo, ich suche den Stefan Konrad.
Ah ja, einmal hier. Achso,
super. Offenes Haus, Türen sind immer offen.
Hallo.
Okay. Kein Mitglied, aber Kandidat auf der Liste der SPD wird im Mai bei den Kommunalwahlen Stefan Konrad sein. Konrad ist Sozialarbeiter im soziokulturellen Zentrum Treibhaus e.V. in Döbeln. Nach den rassistischen Ausschreitungen in Chemnitz hatte er sich in einem vielbeachteten Facebook-Post für mehr politisches Engagement ausgesprochen. Nur zum großen Wir sind mehr Konzert nach Chemnitz zu fahren reiche nicht aus. Nun tritt Konrad in Döbeln auf Platz 6 bei der SPD an. Ein Freund, Sozialdemokrat, hatte ihn angesprochen.
Ich habe mir das dann gründlich überlegt, habe mehrere Gespräche geführt und habe mich dann an meinen eigenen Post erinnert. Und wann, wenn nicht jetzt, ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, eben sich nicht nur aufzuregen, dass der Stadtrat alles falsch macht oder es oft nicht richtig macht, sondern eben dann selbst mit anzupacken.
Als Parteiloser, das ist ihm wichtig. In die SPD eintreten? Mit der Frage habe er sich noch gar nicht befasst.
Für mich hat das nie eine Rolle gespielt irgendwie. Jetzt der erste Schritt, mal auf so einer Liste zu kandidieren, dann mal in diesen Parteialltag, zumindest auf kommunaler Ebene, reinzuschnuppern und mal gucken, was dann in 10 Jahren ist.
Geht es nach der SPD, entwickelt sich der Osten dann zum technologischen Zukunftslabor. Einen entsprechenden Plan soll der Ostkonvent am Wochenende beschließen.
Aus Sachsen war das Bastian Brandau. Sollten KZ-Besuche für Schulklassen zur Pflicht werden? Dieser Frage widmet sich Henning Hubert im Wochenendjournal morgen ab 9.10 Uhr. Und nach den Nachrichten geht es bei Campus und Karriere unter anderem um die Reform des BAföG. Studierende sollen in Zukunft deutlich mehr Geld erhalten. Über den Stand der Debatte im Bundestag informiert gleich meine Kollegin Kate Malaike. Mein Name ist Alexander Moritz. Machen Sie es gut.